Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 25. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist so ein geflügelter Spruch, den hat man sicherlich schon mal häufiger gehört. Und auch Forscher machen sich das zunutze, indem sie manchmal das, was sie beforscht haben, nicht in einen Vortrag packen, sondern bildlich darstellen. Das nennt sich dann Poster in aller Regel und fast bei jedem Kongress, bei jedem Zusammentreffen von Wissenschaftlern spielt irgendwo eine Posterpräsentation auch eine Rolle. Auf diesen Postern wird dann in der Regel so ein Forschungsprojekt, eine Forschungsfrage in kurzer, kompakter Art und Weise dargestellt. Ein bisschen erklärender Text, ein paar illustrierende Bilder. Es soll vor allen Dingen die Blicke einfangen. Und bei Posterbegehungen, die dann oft auch stattfinden, also ein Anknüpfungspunkt sein, dass man in kurzer Zeit über seinen, in 5 Minuten Vorträgen zum Beispiel so, über sein Projekt halt berichtet. Am 6. Dezember 2013 wird hier zum Beispiel in Wittenherdecke auch wieder eine Posterpräsentation sein im Rahmen des Tages der Forschung, der Humanmedizin. Das ging heute über den E-Mail-Ticker. Aber vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen inzwischen habe ich in der großen Halle auch Plakate gesehen. Die hingen da plötzlich und ich hatte nicht mitbekommen, ob jetzt irgendwie ein Kongress ist oder so. Da bin ich mal näher hingegangen und habe mal geguckt, was denn da so drauf stand. Und ich habe gesehen, dass das Poster sind von Psychologiestudierenden, unser neuer Studiengang, den wir hier haben. Und da ging es zum Beispiel um Evaluation der Pol-Tutorien im ersten Jahrgang Psychologie und Psychotherapie des Bachelor. Das heißt also, man forscht sozusagen an sich selber. Da ging es auch um die schriftlichen Bewerbungen, was dabei herausgekommen ist. Dann ging es aber auch allgemeiner um Fragen wie Empathie, aber wie? Das ist ja auch schon nicht schlecht formuliert. Dann habe ich ein Poster gesehen, das hieß, bist du dir sicher? Eine Studie zur Einschätzung von Wahrscheinlichkeitswörtern. Dass man also vielleicht oder eventuell oder möglicherweise mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt. Das wurde da beforscht, auch nicht uninteressant. Ein witziges Experiment war das Kaugummi-Experiment. Da war die Unterzeile beeinflusst Kaugummi kauen den kognitiven Lernprozess. Den Knaller aber, den habe ich gefunden und den möchte ich ganz gerne heute Abend mal etwas intensiver besprechen. Und zwar ist das ein bekloppten Experiment oder ein beklopften Experiment. Das F steht ausdrücklich in Klammern, man kann das also lesen, wie man möchte. Und die Unterzeile ist, was sagt das Klopfen über den Klopfenden aus? Das Poster haben gestaltet Leonie Ritter, Desiree Ritzka und Lisa Gründer. Und die sitzen jetzt bei mir und wir werden gleich mal versuchen, über dieses Plakat, dieses Poster, seine Hintergründe und so weiter ein bisschen zu reden. Also ganz herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, Ihre Freizeit hier zu opfern, wahrscheinlich schon Ferien hier zu opfern. Und dann starten wir einfach mal mit der Runde, wer Sie denn eigentlich sind. Ich fange mal links an, Frau Ritter. Sie sind Studierende der Psychologie, Psychotherapie im Bachelor.
Genau.
Ja, seit wann?
Seit einem Jahr jetzt und seit einem halben Jahr auch Curie-Studierende.
Ah, Sie studieren 2 Sachen.
Genau.
War das sofort so geplant oder haben Sie sich das jetzt ergeben?
Das hat sich so ergeben, ziemlich spontan.
Kur hat sie also geangelt.
Ja.
Womit? Was haben die so Tolles angeboten?
Alles.
Alles. Ein bisschen präziser. Also was genau machen Sie denn bei der Kur? Da muss man da wahrscheinlich auch Schwerpunkte setzen.
Was heißt Schwerpunkte? Es gibt die Module und sind die Themenbereiche grob vorgegeben. Aber erstmal darf man natürlich das machen, wozu man Lust hat. Und es werden natürlich nicht alle Kurse angeboten, die man interessant findet, aber die Auswahl ist unglaublich groß und das gefällt mir besonders.
Aber ursprünglich sind Sie ja zur Psychologieausbildung hier hingekommen. Sie machen den Bachelor, Psychologie und Psychotherapie, so heißt er, ja?
Ja.
Genau. Was interessiert Sie mehr, die Therapie oder die Psychologie als Wissenschaft?
Die Psychologie als Wissenschaft.
Das ist ja relativ neu in Witten. War das für Sie auch interessant zu gucken, wie das hier gemacht wird? Soweit ich weiß, gibt es ja hier auch ein besonderes Modell, dem werden wir uns später irgendwann sicherlich auch nochmal in irgendeiner Folge zu widmen.
Also Sie meinen, ob das Witten-spezifisch irgendwie anders gemacht wird?
Ob das für Sie eine Entscheidungsgrundlage gewesen ist, zu sagen, ja, das ist was anderes, da möchte ich gerne hin.
Ich wusste vorher gar nicht, dass es Witten gab. Ich habe diesen Artikel des neuen Studiengangs in der Zeitung gelesen und habe mich dann nachträglich nach meiner Bewerbung erst mit Witten befasst und dachte, ach ja, das passt ja. Und ja, so ist das gekommen.
Mhm. Ja, so sind im jetzt im zweiten Semester, wenn Sie im letzten, also wenn Sie jetzt ein Jahr da sind, zweites Semester.
Ende zweites, genau.
Ja, und haben ein Forschungsplakat gemacht. Das muss Ihnen auch erstmal jemand nachmachen. Aber das braucht zum Beispiel nicht nachzumachen, die Frau Ritzka, die Siri Ritzka, die ist mir genau gegenüber. Wie ist das denn bei Ihnen? Warum haben Sie sich denn für die Psychologie entschieden?
Bei mir war das eigentlich schon relativ lange ein Thema. Auch im Abitur habe ich mich schon viel so mit dem Thema Psychologie beschäftigt. Hat mich sehr interessiert, habe ich viel drüber gelesen oder Dokumentationen gesehen. Und dann dachte ich mir, das ist ein Studiengang für mich. Und dann war es natürlich super, dass das hier in Witten neu angeboten wurde. Und dann habe ich mich halt auch gleich beworben und war dann natürlich auch glücklich, als es geklappt hat, dass ich dann angenommen wurde. Ja, ich finde es sehr interessantes Studienfach.
Gut, Sie sind dann auch im gleichen Semester, also genau. Auch im ein Jahr da, zweites Semester, nach zwei Semestern jetzt.
Richtig.
Schon. Genau.
Genau.
Und die dritte im Bunde ist die Frau Gründer, Lisa Gründer. Mhm. Auch hallo an Sie. Und die gleiche Frage, was interessiert Sie an der Psychologie?
Oh, die Frage habe ich immer schon nicht besonders gemocht, weil man darauf quasi immer anders antwortet. Also man hat nie eine Standardantwort parat. Mich fasziniert einfach die Vielfältigkeit von Psychologie, dass man was über den Menschen erfährt, und ganz besonders interessiert mich eben die Therapie später, und da möchte ich auch beruflich einsteigen. Deswegen war der Schwerpunkt hier für Witten auch ideal.
Mhm. Kommen Sie aus Witten? Sind Sie gebürtig aus Witten?
Nee, ich komme aus Münster.
Aha, wo kommen Sie her, Frau Ritter? Ritter, genau.
Mhm. Aus der Nähe von Köln.
Aus der Nähe von Köln. Und Sie?
Ich komme aus Hagen.
Ah ja, das ist doch mehr aus der Nähe.
Genau.
Ich habe vor Urzeiten habe ich mal ein Semester lang Psychologie auch belegt. Also ich kann nicht sagen, dass ich es studiert habe, aber ich habe es mal belegt. Und ich habe da mal ein Lehrbuch in die Hand bekommen. Ungefähr der erste Satz in diesem Lehrbuch war, Psychologie ist eine seelenlose Wissenschaft. Man solle sich keine Illusionen hingeben. Also wenn man irgendwie was mit der Seele machen will, dann sollte man lieber zum Seelsorger gehen. Psychologie ist so eher, man guckt sich den Menschen in seinem Mechanismus an, sozusagen. Ist Ihnen das auch schon mal so gesagt worden, Frau Ritter?
Nicht direkt so. Mhm. Und ich erfahre es auch nicht so, aber das könnte an der Uni liegen, weil die doch einen sehr großen Schwerpunkt auf Menschlichkeit, ich weiß nicht, ob man Seele sagen kann, aber auf jeden Fall Menschlichkeit und Miteinander legt.
Mhm. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel in die Psychologie als Lehrer einsteigen, dann wird ja diese Methodik wahrscheinlich auch einen ziemlich großen Raum einnehmen. Also wie funktioniert der Mensch als ein funktionierender Apparat, also der auf Reize reagiert, der berühmte Pavlovsche Hund, da wenn irgendwie lecker Essen auf dem Tisch steht, dass man dann Speichelfluss bekommt und sowas.
Ja, natürlich.
Das hat ja mit der Seele jetzt herzlich wenig auch zu tun, aber sowas bekommen Sie auch mit.
Man kann es sich aussuchen. Also klar ist der Studiengang wissenschaftlicher Studiengang und wir müssen sehr, sehr viel Neuropsychologie und allgemeine Psychologie lernen. Aber man kann da zum Glück auch weitergehen, wenn man möchte und Zeit hat, und sich auch mit anderen Themen befassen.
Mhm. Wie läuft denn eigentlich der Unterricht ab? Haben Sie Vorlesungen auch oder? Jetzt habe ich ja gerade im Vorbeiflug, jetzt sind meine Zettel alle runtergefallen, habe ich gesagt, hier Pol-Tutorien im ersten Semester, also das, was die Humanmediziner schon seit längerer Zeit machen, in kleinen Gruppen arbeiten, das haben Sie in ähnlicher Weise übernommen. Sie lächeln so nett, dann frage ich gleich mal die Frau Gründer.
Ja, wir haben im ersten Semester Pol-Tutorien schon gehabt und jetzt im zweiten auch. Im zweiten Semester haben wir das jetzt für biologische Psychologie und
Persönlichkeitspsychologie.
Genau. Ja.
Wie läuft das da ab? Wie funktioniert das? Also bei den Humanmedizinern ist das ja so, die kriegen so Patientenfälle, da kommt jemand und sagt, hier tut's weh oder ich kriege keine Luft mehr oder sonst irgendwas, haben eine Woche Zeit, das zu bearbeiten und besprechen das am Ende der Zeit dann nochmal. Ist das so ähnlich bei Ihnen auch?
Ja, in Biopsychologie würde ich sagen, ist das auf jeden Fall sehr ähnlich, da wir dann auch teilweise neurologische Fälle haben, die dann irgendwelche Probleme im Gehirn haben. Das sind ja dann wirklich auch neuronale Erkrankungen und deshalb läuft das ähnlich wie bei den Medizinern ab, würde ich sagen. In Persönlichkeitspsychologie ist es ein bisschen abgewandelt. Da müssen wir dann zum Beispiel jetzt weniger Ketten machen, weil wir zum Beispiel in Bio Ketten machen müssen, wie das eine zum anderen kommt. Und da müssen wir das mehr visualisieren mit Mindmaps oder sowas. Und generell ist, glaube ich, in Persönlichkeitspsychologie mehr Diskussion, weil es einfach viel mehr Spielraum lässt als so eine konkrete Erkrankung.
Ja. Jetzt habe ich von dem Psychologiestudium, außer meiner persönlichen Erfahrung, von der ich kurz schon berichtet habe, so erstmal keine Ahnung. Sie sagen so Persönlichkeitspsychologie, biologische Psychologie. Was sind das? Und was gibt es denn da noch so an Kategorien, mit denen Sie konfrontiert worden sind bisher?
Also wir haben auch noch die soziale Psychologie beispielsweise. Geht sehr viel, wie der Name schon sagt, um Sozialverhalten, Verhalten in Gruppen. Dann haben wir natürlich auch noch Fächer wie Statistik. Das hatten wir jetzt in den ersten beiden Semestern. Damit sind wir jetzt fertig. Ja, wie Frau Ritter vorhin schon sagte, allgemeine Psychologie. Geschichte der Psychologie hatten wir auch noch. Methoden, Werkstatt, Forschungsdesign. Das ist dann viel, wo wir Experimente aufbauen oder halt solche Poster entwickeln und schauen, wie forsche ich genau, wie gehe ich mit Daten um, wie sicher kann ich mir mit meinen Daten sein, wie analysiere ich sie und werte sie richtig aus.
Man darf das nicht vergessen, Sie sind im zweiten Semester. Also das erscheint mir jetzt schon sehr umfänglich also das erste Semester ist ja mehr so eine Orientierung, man muss erstmal gucken. Und das zweite, da sind Sie jetzt schon mitten reingesprungen, also richtig in die volle Fachwelt da hinein. Aber vielleicht möchte ich nochmal nachfragen, diese biologische Psychologie, was ist das denn genau?
Wir machen da viel Neurologie. Also es geht eigentlich im Grunde genommen um das Gehirn und um die ganzen Funktionen, ich werfe jetzt mal so ein paar Stichpunkte ein, auditives System oder vestibuläres System und so weiter. Und da müssen wir halt die ganze Struktur, die Funktionen von den einzelnen Gehirnabschnitten lernen, weil das in unserem späteren Beruf auch wichtig ist, dass wir das unterscheiden können, ob das jetzt, wo die Erkrankung ungefähr liegen kann. Also wir müssen das nicht so genau wissen wie Ärzte, aber auch schon Bescheid wissen.
Das ist dann für den therapeutischen Ansatz sozusagen, dass man schon dann denken kann, also ich habe einen Patienten gegenüber und der wird dann irgendwie behandelt oder therapiert.
Ja, unter anderem, aber ich denke, es ist überall sinnvoll, also auch für die Forschung. Es wird ja im Moment sehr viel in dem neurobiologischen Bereich geforscht und weniger auf qualitativen Ebenen.
Mhm. Frau Ritter, haben Sie eine Vorliebe bei diesen Fächern? Gibt es ein Fach, was Sie besonders mögen? Statistik vielleicht?
Um Gottes Willen, nein. Also nichts gegen Statistik. Statistik ist in Ordnung. Aber generell finde ich, obwohl es sehr, sehr viel zu lernen ist, die Neuropsychologie am interessantesten, weil mich die Funktionsweise des Gehirns unheimlich fasziniert. Und vor allem, wenn Krankheitsbilder auftreten, wie diese auftreten und wie die sich auswirken.
Ja, also insbesondere bei Ausfall von Regionen im Gehirn oder Was haben wir da so für Krankheitsbilder üblicherweise?
Zum Beispiel, ja. Es gibt ja auch noch die multiple Persönlichkeitsstörung und was sich da verändert. Also ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen von dem Hintergrund wissen, aber die Personen, die wechseln sozusagen zwischen verschiedenen Persönlichkeiten.
Gehen wir davon aus, dass ich das nicht weiß?
Genau.
Gut.
Und in diesem Wechsel, also das ist jetzt nur für ein Beispiel, verändert sich tatsächlich das Gehirnvolumen und das wirkt sich auch auf den Körper aus. Man hat einen anderen Puls, vielleicht auch eine andere Körpertemperatur. Die eine Persönlichkeit hat andere Dioptrien auf den Augen, muss auf einmal eine Brille aufsetzen, die nächste hat Asthma. Und wie sich dieses im Gehirn verändert und wie das überhaupt möglich ist, diese verschiedenen Persönlichkeiten in einem Körper, wo man doch vorher angenommen hat, dass die Persönlichkeit am Körper hängt.
Ja,
das ist unglaublich interessant, finde ich.
Ich hätte jetzt tatsächlich auch aus meiner Laienperspektive gedacht, ja, das bleibt im Wesentlichen im selben Körper, auch mit denselben Funktionen, auch vitalen Funktionen. Aber wenn Sie jetzt sagen, da ändert sich sogar die Sehkraft beispielsweise, das ist schon ziemlich neu. Mhm. Wir hatten ja vor einiger Zeit hier einen Vortrag über multiple Persönlichkeiten. Und hatte Ihr Studiengang da irgendwie mit zu tun? Hatten Sie das organisiert?
Nein.
Nee?
Nein.
Okay. Haben Sie einen Schwerpunkt, den Sie besonders verfolgen, Frau Ritzka?
Ja, also ich mag die Statistik schon sehr gerne, muss ich sagen. Aha. Ich finde es auch schade, dass wir damit jetzt durch sind. Sonst mag ich auch die soziale Psychologie sehr gerne, weil ich es einfach spannend finde, wie sich Verhalten verändert, wenn man beispielsweise in einer Gruppe ist, dass man dann auf einmal von dem Verhalten von anderen Leuten so viel auf sich überträgt oder wie viel Einfluss einfach andere Personen haben, dass man im Grunde komplett sein Verhalten und seine Persönlichkeit ändert, wenn andere Menschen anwesend sind, teilweise die noch gar nichts machen, allein deren Anwesenheit bewirkt dann Prozesse, die in uns ablaufen, und das ist eigentlich für mich so ziemlich interessant.
Mhm. Das hat auch mit so mit Fremd- und Selbststeuerung irgendwie auch ein bisschen zu tun, ja?
Genau, sowas alles.
Ich könnte mir vorstellen, Menschen, die partout nicht singen wollen, wenn man sie in einen Chor tut, ist es vielleicht leichter für sie dann tatsächlich dann zu singen.
Ja, das ist halt immer eine Sache, je größer die Gruppe ist, desto weniger fällt man natürlich auch selber auf. Ja.
Mhm. Und an welchen Beispielen machen Sie das zum Beispiel fest?
Ja, es gibt ja zum Beispiel Fälle, wenn jetzt irgendwo ein Unfall passiert oder so, und es ist offensichtlich, dass sehr viele Menschen das sehen, dann ruft keiner irgendwie einen Krankenwagen oder Polizei, da gibt es mehrere Beispiele für, weil man halt denkt, ja, das haben ja schon ganz viele gemacht, warum sollte ich das machen, warum sollte ich jetzt helfen? Dann ist auch noch immer ein Punkt, man denkt sich, ich könnte mich selber blamieren, oder vielleicht auch mal ein positiver Punkt, wenn man gerade einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, ich kann zeigen, was ich gelernt habe, meine Fähigkeiten vor anderen präsentieren, und so immer mit der Gruppenkonformität sich auseinandersetzen. Und dann gibt es halt ziemlich krasse Sachen, finde ich, wo wir ein Beispiel gehört haben, dass eine Frau überfallen wurde und es haben, ich weiß nicht wie viele Leute, irgendwie 25 Leute zugesehen und keiner hat wirklich die Polizei gerufen, weil alle dachten, ja, der Nachbar hat es auch gesehen, die Polizei wird garantiert schon Bescheid wissen oder andere Dinge.
Mhm. Das nennt sich dann Bystander-Effekt, ne?
Genau.
Ich hätte jetzt gesagt, es ist Team, weil Team steht ja für toll, ein anderer macht's. Der Bystander ist also jemand, der einfach nur steht und guckt und nichts selber unternimmt.
Ja, kann man so sagen.
Ist das denn aber nicht vielleicht doch eher eine Eigenschaft, die der Mensch sowieso hat? Also, dass er vielleicht weniger sich nach vorne drängt? Inwieweit ist das durch die Gruppe beeinflusst?
Ich würde sagen, da geht es auch viel um Verantwortung alleine. Denn wenn ich einen Unfall beobachte oder wie jemand überfallen wird und ich sehe, außer mir bekommt das niemand mit, dann habe ich automatisch eine große Verantwortung, weil es an mir hängt, wie diese Situation weitergeht. Ich kann darüber entscheiden, ob dieser Mensch vielleicht noch gerettet wird oder ob ihm nicht geholfen wird. Aber wenn ganz viele andere da sind, dann ist die Verantwortung natürlich auch verteilt und man hat da nur einen winzigen Anteil und zieht sich dann immer so ein bisschen aus der Sache raus.
Mhm. Gibt es denn auch den Effekt, dass zum Beispiel das Vorgehen der anderen, also können wir es ja auch andersrum vorstellen, wenn man also jetzt nicht weiß, soll ich reagieren, soll ich nicht reagieren, aber da stehen schon mal 2, 3 Leute auf und unternehmen irgendwas, dass man sich dann auch animiert fühlt, selber mitzumachen. Also dass es dann auch so einen Nachahmereffekt gibt.
Ich denke, das ist immer so vielleicht der erste Durchbruch, dass wenn alle nur drumherum stehen, dass wenn der Erste mal sich traut, dann hinzugehen und was zu machen, dass vielleicht dann andere folgen. Aber es ist immer dann auch diese Frage, blamier ich mich oder ich weiß nicht genau, was richtig ist, sondern das genau, was Sie sagten, wenn ich jetzt sehe, der macht schon sowas, dann scheint das ja richtig zu sein oder zumindest stehe ich mit dieser Meinung dann nicht alleine da. Und dann kann es durchaus sein, dass man dann auch aktiv wird.
Mhm. Das war jetzt die soziale Psychologie, ne?
Ja.
Mhm. Dann haben wir die biologische gehabt und was hatten wir gerade noch?
Statistik kurz, aber dazu.
Statistik. Und die Forschungswerkstatt, oder wie hieß das? Also kommen wir mal zu dem Poster, was Sie gemacht haben. In welchem Bereich der Ausbildung lag das dann?
Das war die Methodenwerkstatt.
Methodenwerkstatt, okay.
Ja, da sind einige Professoren hingegangen, im Grunde fast alle, die wir hatten, und haben sich ein Thema ausgesucht und das vorgestellt vor der gesamten Gruppe, vor dem gesamten Studiengang. Und dann konnten die Studenten hingehen und sich eintragen in Listen, was einen jetzt daran besonders interessiert. Und so haben sich dann eben die Gruppen gefunden zu den einzelnen Themen. Ja, und wir drei haben uns eben fürs Klopfexperiment eingetragen.
Das heißt, die Idee zu dem Klopfexperiment hatten nicht Sie selber, sondern ein Dozent.
Ja, genau. Wir haben das nur abgeändert. Also er wollte gerne testen, ob man anhand des Klopfens die Persönlichkeit ablesen kann. Wir hatten nur letztes Semester schon ein Experiment mit ihm, wo man anhand der Stimme die Persönlichkeit einschätzen sollte. Da kam dann leider auch nichts Signifikantes raus, deswegen haben wir gedacht, machen wir diesmal mal was anderes und gucken dann eben, ob es einen Unterschied gibt, je nachdem, was man den Menschen vorher sagt, also so eine Art Priming. Also wir haben dann den 10 Probanden gesagt, klopfen Sie mal bei dem Professor an, also bringen Sie das mal dem Professor.
Ja, machen wir gleich. Also erstmal, genau. Wir haben jetzt so ein bisschen ominös, der Dozent hat gesagt, so, wollen wir mal eben sagen, das mal, wenn ich das richtig sehe, unter Leitung von Herrn Ulrich Weger.
Genau.
Ja, Professor Weger hat das also angeleiert, aber Sie haben gesagt, ja, das ist eine schöne Idee, aber wir ändern das mal Facker ab. So, und wer ist jetzt, haben Sie sich dann erst gefunden auf dieser Liste oder sind Sie drei sowieso ein Team, was quasi gemeinsam durchs Studium geht? Sind Sie befreundet oder haben Sie sich jetzt als Arbeitsgruppe gefunden?
Ja, wir sind schon befreundet.
Ja. Und dann haben Sie sich hingesetzt und überlegt, wie kann man diese Fragestellung schärfen?
Ja,
oder
das
war
haben
das
wir
spontan?
Auch, ja, das war eigentlich spontan im Gespräch mit Herrn Weger. Der hat da natürlich auch mitgewirkt und ja, das entwickelte sich so, genauso wie sich spontan dann auch der Titel entwickelte.
So, nochmal ganz nochmal zurück. Die Idee war, die Leute vorzuinformieren, zu primen, also vorher irgendetwas zu machen und zu schauen, ob dieses, was man da vorher mit den Menschen veranstaltet hat, ob das eine Auswirkung hat auf ihr Verhalten.
Mhm.
Ja?
Richtig.
Wie ist der Gedanke, der psychologische Gedanke, warum ist das so?
Ja, wir hatten da uns andere Studien vorher angeguckt. Es gibt leider keine anderen Studien zum Klopfverhalten, aber es gibt zum Beispiel Studien, ich weiß jetzt nicht mehr von wem das war, auf jeden Fall ging es darum, dass man den Leuten zum Beispiel gesagt hat, stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie sind ein Professor, und anderen Leuten hat man gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Fußball-Hooligan. Und dann wurden beiden einen Wissenstest vorgelegt und dann haben signifikant besser abgeschnitten die Leute, die gedacht haben, sie wären ein Professor. So, ja, das hört sich erstmal ein bisschen abstrakt an, aber das war wirklich so. Und das ist eben der Effekt des Priming. Und wir haben eben gedacht, wenn wir den Leuten sagen, dass da ein Professor hinter sitzt, klopfen sie vielleicht schüchterner, als wenn sie denken, dass da ein Student hinter der Tür sitzt.
Ja.
So haben wir argumentiert.
Also wenn man manchmal so nach Amerika herüber guckt, da sieht man ja ganz viele Leute, die sagen, die mit hohem Selbstbewusstsein ausgestattet sind. Es wird schon klappen und so weiter. Es ist also, Versagen kann zwar vorkommen, aber ist auch nicht weiter schlimm. Aber es ist eine sehr positive Erwartungshaltung oft in den Sachen zumindest, die man so in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Das ist doch wahrscheinlich dann auch so eine Form von Priming, nur dass das durch die Menschen selber passiert, dass sie sagen, es wird schon klappen. Ich bin Optimist, das wird schon hinhauen. Und könnte man dann sagen, ja, dann haben die Optimisten theoretisch auch die höhere Wahrscheinlichkeit, dass das, was sie davor haben, gelingt?
Hatten wir doch, glaube ich, auch mal was zu, ne? Bin jetzt gerade ein bisschen. Ja.
Ist ja auch abseitig.
Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe das so im Hinterkopf, dass ich das mal gehört habe und darüber auch erstaunt war, dass tatsächlich, wenn man mit der Einstellung rangeht, ich schaffe das, ich kann das und man glaubt das auch wirklich, dass man dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, das zu schaffen, als wenn man sagt, das klappt sowieso nicht.
Ja.
Ist ja interessant, wenn diese Geschichte mit dem Test, ich stelle mir vor, ich bin Professor und dann mache ich den Test und dann schneide ich mit höherer Wahrscheinlichkeit besser ab, als wenn ich mir vorher sage, ach, ich bin ja irgendwie der Hooligan. Das ist ja für jede Klausur wichtig im Grunde, wie man da hineingeht. Ah, Sie lachen.
Weil wir uns das bei der Statistikklausur letzten Freitag tatsächlich vorgenommen haben. Und es hat auch ganz gut geklappt.
Sie haben gesagt, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das.
Wir haben gesagt, wir sind Professoren. Wir sind Professor Gründer und dann klappt das wohl.
Okay. Frau Professor Reda, haben Sie auch mitgemacht an der Stelle?
Nein, leider nicht. Vielleicht hätte es was bewirkt.
Aber Sie waren bestimmt bei der Entwicklung der Fragestellung mitbeteiligt.
Ja.
Ja. Also wir haben jetzt gesagt, je nachdem, wie ein Mensch voreingestellt ist, kann sich sein Verhalten ändern. Also man kann in der Klausur besser abschneiden, aber auch an anderen Stellen. Wenn ich mich jetzt für den Rettungssanitäter halte, der die Welt rettet, dann gehe ich vielleicht auch eher mal beim Unfall ran, als dass ich sage, oh, kann das nicht. Dann mache ich bestimmt was falsch. Gut, also nehmen wir das jetzt mal so, ich darf das jetzt mit meinem Laienverstand mal so annehmen, das funktioniert. Und was war jetzt die Idee, die Sie da hatten? Mögen Sie das erklären?
Auf welche Idee wollen Sie jetzt hinaus?
Oh, hier, wir fangen mal Hintergrund und Fragestellung. Sie haben das ja so wunderschön strukturiert. Da kann man jetzt mal oben anfangen. Also der Herr Wege hatte eine Idee und Sie sind gekommen, ja, ist ja ganz nett, aber wir wollen lieber ein bisschen modifizieren. Was ist dann sozusagen die Idee, der Hintergrund?
Also die Idee war, dass wir eben Versuchspersonen rekrutieren und die irgendwie dazu bringen müssen, an eine Tür zu klopfen. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil man denen nicht einfach sagen kann, klopfen Sie an diese Tür, dann haben die wahrscheinlich schon eine Vorahnung, das wird irgendwas mit dem Klopfen sein. Oder die halten uns für blöd, weil wieso soll man an diese Tür klopfen? Deswegen mussten wir eben eine Cover-Story erfinden. Und da haben wir einen Persönlichkeitsfragebogen entworfen, basierend auf den Big Five. Die sind in der Psychologie recht bekannt.
Was sind die Five?
Die Frage musste herkommen.
Na klar.
Neurotizismus war das, glaube ich, Offenheit, Extraversion.
Das erste nochmal.
Neurotizismus.
Neurotrizismus?
Neurotizismus, ob jemand neurotisch ist.
Was, wie ist man denn, wenn man neurotisch ist?
Ja, ich würde sagen, dass man so relativ schnell sich aufregt und ganz schlecht erklären. Würde ich sagen, normales Verständnis von neurotisch, wenn man so... relativ schnell.
Das haben Sie also jetzt mit ein Jahr Vorsprung. Das normale Verhältnis von neurotisch.
Ja, das neurotisch kennt man ja. Oder?
Vielleicht, dass man alles so auf sich bezieht sofort und
relativ schnell sich aufregt.
Aha. Also mir geht es so, wenn ich irgendwo mein Auto abstelle, dann packen immer alle ganz nah an meinem Auto, dass ich die Tür kaum aufkriege. Es passiert nur mir ausschließlich, das ist meine Wahrnehmung. Bin ich auch schon ein bisschen
Neurotisch,
genau, ja. Wenn ich das jetzt glauben würde, wirklich ernsthaft, ich meine, ich mache da oft mal Spaß, aber vielleicht ist ja auch ein Körnchen Wahrheit dran, dass ich dann doch immer denke, es passiert nur mir.
Ach, ich glaube, das hält sich noch im normalen Rahmen.
Okay, also wir haben das Neurotische.
Dann Extraversion, ob man also extrovertiert oder introvertiert ist, schüchtern oder aus sich herauskommt.
Mhm.
Gewissenhaftigkeit, also wie zuverlässig man ist.
Mhm.
Offenheit, erklärt sich, denke ich, selbst. Und dann haben wir noch Verträglichkeit, also wie man mit anderen übereinstimmen kann, ob man viel in Streit gerät oder ob man immer mit den anderen konform ist und ja.
Ja, der verträgliche Charakter. Ja.
Genau.
Mhm. Gut, das sind jetzt die Big Five. Warum heißen die so? Tauchen die immer und immer wieder auf?
Ja, das ist ein Modell, das wurde schon öfter überarbeitet. Momentan die Version, auf die wir uns meistens beziehen, ist die von Costa und McRae. Und das sind halt diese fünf Hauptkategorien, wo man deren Meinung nach menschliche Persönlichkeit am besten mit beschreiben kann, mit diesen fünf Hauptkategorien. Und jede Hauptkategorie besteht dann so aus ungefähr vier Unterfragen. Und diese Fragen sind auch standardisiert festgelegt. Und aus der Zusammensetzung von den Ergebnissen daraus, das lassen sich dann Aussagen über die Persönlichkeit treffen.
Das heißt, Sie weisen jedem Menschen oder Sie könnten nach dieser Theorie jedem Menschen auf diesen fünf Skalen, sagen wir mal, Werte zuweisen. Der eine hat auf der Skala 1 die 10, der andere die 5, der 3. Und aus diesem Profil, was sich ergibt, können Sie unterschiedliche Typen ableiten. Nennt man das Typen?
Mhm. Ja.
Ja. Ja? Was gibt es da so für Typen? Also was wären die Extreme, um das mal vielleicht zu beschreiben? Der neurotische Unverträgliche mit keiner Offenheit oder mit hoher Offenheit oder so? Nee. Kann man da irgendwie so...
Ich glaube, solche festgelegten Typen gibt es nicht, dass man jetzt da konkrete Kategorien bildet. Aber man kann halt mit diesen fünf Punkten halt die Menschen ungefähr einschätzen. Man weiß die jetzt nicht zu bestimmten Typen zu, sage ich mal, in diesem Fall. Aber es ist natürlich jetzt auch schwierig gesagt, dass man mit diesen fünf Kategorien eine komplette Persönlichkeit beschreiben kann. Ich denke, das ist niemals der Fall, egal mit welchen Kategorien. Es wird halt versucht, das irgendwie zu standardisieren. Persönlichkeit ist ja was sehr Individuelles. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Modelle zu. Und die Big Five sind halt mit die verbreitetsten, die am ehesten versuchen, Persönlichkeit irgendwie zu fassen, soweit es denn überhaupt fassbar ist.
Gut, das war die Cover-Story, wenn ich sie richtig verstanden habe, Frau Ritter.
Genau.
So, haben Sie also einen Persönlichkeitsfragebogen zu den Big Five? Das sollten die Leute jetzt ausfüllen.
Genau, den sollten die ausfüllen. Und
wie sah der aus? Waren das jetzt genau 5 Fragen oder mit den Unterpunkten, die Frau Ritter gerade angesprochen hat?
Mit den Unterpunkten dann. Und diesen Fragebogen sollten die dann also in einen Raum bringen. Und an diesem Punkt wurde denen gesagt, dass da entweder ein Professor oder ein Student hinter sitzt. Möglichst nicht so betont, aber so, dass sie es verstehen. Und dann sind die also zu diesem Raum gegangen. Und da saß einer von uns hinter und hat das Klopfen aufgenommen.
Aufgenommen, also auf den Rekorder.
Genau. Und anschließend wurden die dann abgefangen und aufgeklärt, mehr oder weniger aufgebracht und mussten dann noch unterschreiben, dass sie das verstanden hatten und ja.
Wenn ich jetzt die Versuchsperson bin, ich komme also zu Ihnen hin, Sie drücken mir einen Fragebogen in die Hand, ich muss die dann alleine ausfüllen und dann soll ich, wenn ich fertig bin, in den Nachbarraum oder was, also durch eine Tür, die verschlossen ist, gehen und vorher anklopfen und den dann da abliefern. Wie haben Sie dem dann mitgeteilt, dass es sich um einen Professor oder einen Studenten handelt?
Also, ja.
Also ich habe die rekrutiert, sage ich mal, und dann habe ich sie zu Frau Ritzka geschickt. Die saß dann da in der Cafeteria und hat gesagt, so, das ist der Persönlichkeitsfragebogen, füllen Sie den noch bitte mal aus. Und dann haben sie den ausgefüllt und dann hat sie gesagt, so, können Sie den mal eben bitte kurz noch zu dem Raum bringen? Da kriegen Sie dann eine Auswertung dieses Persönlichkeitsfragebogen von unserem Professor. Der Raum befindet sich da und da und dann sind die eben losgegangen. Und wichtig zu sagen ist noch, dass der Raum abgeschlossen war, weil wir auch noch das Klinkedrücken gemessen haben. Das heißt, wenn die jetzt reingeplatzt wären, hätten wir ja noch womöglich die Klopfer verzerrt, die wir aufgenommen haben oder sonst was. Das heißt, die haben geklopft, haben dann die Klinke gedrückt und festgestellt, der Raum ist zu. Dann haben sie sich umgedreht, sind zurückgegangen den Gang und dann wurden sie abgefangen und aufgeklärt.
Also Sie haben dann einfach gesagt, bring das zum Professor X oder in den Raum, wo Professor X sitzt oder zu dem Raum, wo Student Y sitzt.
Genau.
Das war so mitgeteilt. Dann haben die versucht, da reinzukommen, das ging nicht und dann haben sie abgefangen und wie Sie gerade schon sagten, beruhigt auch, also dass sie sich nicht aufgeregt haben, weil einige haben sich wohl aufgeregt, ja?
Ja, aber schon im Vorfeld. Also
warum? Weil der Fragebogen so schlecht war?
Ich glaube, die waren teilweise im Zeitstress und dann haben sie sich halt noch geärgert, dass sie den Fragebogen dann noch in diesen Raum bringen mussten, weil die eigentlich die Auswertung gar nicht mehr haben wollten. Und dann haben wir eben nett gefragt, ob sie das vielleicht trotzdem dahin bringen könnten, damit wir eben diese Klopfer haben, sonst wäre das der Fragebogen ja umsonst gewesen.
Ja,
ne?
Ja.
Wir haben die natürlich nicht gezwungen, weil das wäre dann, hätte dann auch wiederum eine Auswirkung gehabt auf das Klopfen und das wollten wir ja auch nicht und das ist auch ethisch nicht korrekt.
Und also das Priming, diese Veränderung in der Ausgangssituation ist, dass sie einmal gesagt haben, da sitzt ein Professor, einmal da ist ein Student, haben sie das irgendwie vorher geplant, also dass sie gesagt haben, wir brauchen da jetzt 5 Probanden beim Professor und 15 beim Studenten oder sollte das gleiche Anzahl sein oder 20 oder 50 oder 100? Wie sind Sie da vorgegangen bei der Planung des Experimentes?
Wir haben 20 Fragebögen ausgedruckt und gesagt, das ist eine akzeptable Anzahl von Probanden, damit man auch signifikante Werte rausfinden könnte, wenn es welche gibt.
Das haben Sie früher in Statistik gelernt,
wie
Frau Ritzka gerade sagte. Oder sind Sie die Statistikexpertin und haben dann sozusagen diesen Beitrag geliefert?
Nee, das haben wir schon alle zusammen gemacht. genau. Und dann haben wir halt gesagt, es müssen gleich viele Probanden in jeder Versuchsgruppe sein. Und das ergab sich dann eben, dass 10 Professoren, sag ich mal, dabei waren und 10 Studenten.
Wie haben Sie randomisiert? Wie haben Sie entschieden, wer zu wem geschickt wird?
Zufallsmäßig. Also
Würfel oder Münze oder?
Frau Ritzke hat einfach gemixt, sag ich mal. Sie hat einfach gesagt, so Student, Student, Student und dann Professor, Professor, Student, Professor, Student und so weiter.
Das muss man ja auch teilweise abstimmen. Manchmal kamen ja 2 oder 3 gleichzeitig Und wenn ich dann mit denen gleichzeitig geredet habe, konnte ich ja schlecht sagen, ja, bei dir sitzt ein Professor hinter der Tür, aber bei dir sitzt dann ein Student.
Ja, klar.
Und dann hatte man natürlich auf einmal 2 oder 3 Professoren. Und dann musste man natürlich bei den Nächsten dann öfter sagen, Student. Und dass sich das so aufeinander abgeglichen hat. Deshalb konnte man das vorher wirklich nicht genau planen.
Mhm. Jetzt bin ich wieder derjenige, der da diesen Fragebogen ausgeführt. Ich laufe also dann los. Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, das zu machen. Ich bin in Zeitdruck, will dann ins Abliefern, klopf an die Tür, drück die Klinke. Diese blöde Tür ist zu. Ich komme da gar nicht rein. Also muss ich wieder zurücklaufen zu dem Moment, zu dem Ort, wo ich den ursprünglich bekommen habe oder den Hinweis. Freut mich natürlich ausgesprochen. Also wenn ich sowieso schon keine Zeit habe, dass dann auch noch sowas passiert. Ja. Wie sind die denn Ihnen begegnet dann?
Ja,
Wer hat ihn in Empfang genommen? Sie? Sie,
ich, ja.
Frau Gründer.
Also viele waren dann auch belustigt darüber, dass das jetzt um das Klopfen ging und die wollten dann auch gerne noch aufgeklärt werden. Das waren dann wahrscheinlich die ohne Zeitdruck.
Also das, also die, Sie haben denn so, sofort gesagt, schön, dass ihr mitgemacht habt. Es ging gar nicht um den Fragebogen, genau. Gepäck, ich zerreiße ihn sofort. Es ging ums Klopfen.
Letzteres nicht. Also ich habe natürlich nicht gesagt, ich zerreiße den jetzt sofort, aber ich habe gesagt, Sie können mir den geben und es ging um Ihr Klopfverhalten und dann habe ich Sie bei der Studie aufgeklärt, was wir herausfinden möchten und manche waren da sehr, sehr interessiert und manche, wie gesagt, im Zeitstress wollten sich das gar nicht mehr anhören, sind dann schon weiter den Flur runtergelaufen und ich musste quasi hinterherrufen, das ging jetzt um ihr Klopfverhalten. Ja, genau.
Wie viel Zeit hat das so in Anspruch genommen, da bis alle 20 durch waren?
Es waren etwa 3 Stunden, kann das sein?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, 3-4
Stunden. Also so an einem Tag, an einem Nachmittag oder Vormittag kann man das auch schon machen.
Genau. Ja.
Aber die mussten ja dann auch alle zum selben Zeitpunkt Zeit haben. War ja auch nicht so einfach wahrscheinlich.
Ja, ne? Wir haben uns gegen Mittag in die Cafeteria gesetzt und dann sind wir da rumgelaufen und haben einfach spontan Leute angesprochen,
mhm,
ob die kurz Zeit hätten, 5 Minuten diesen Fragebogen auszufüllen.
Und einfach so während der Mittagspause, 20 Leute und die haben mitgemacht.
Ja.
Das finde ich jetzt aber nicht schlecht. Also ich meine, so viele Leute laufen ja hier auch nicht rum. Und dass die dann alle Zeit genommen haben?
Ja.
Haben Sie irgendwie, womit haben Sie gewunken? Mit 50 Euro oder?
Nee, noch nicht. Also noch nicht mal. Das haben wir uns überlegt, dass es vielleicht für die nächste Studie ganz praktisch wäre, damit die nicht so ganz so genervt sind. Aber diese Studie haben wir mit gar nichts gewunken. Wir haben einfach nur gesagt, das ist ein Persönlichkeitstest und vielleicht ist das ja schon mal ein Anreiz. Das interessiert ja viele Leute, ne? Und dann haben wir gesagt, ja, da können Sie nachher auch die Auswertung von bekommen und ja, das war wahrscheinlich das Interesse geweckt.
Aber haben Sie gar nicht bekommen dann? Ich meine, der Fragebogen, wenn der nicht zerrissen worden ist, dann hat er ja eine Auswertung. Also wäre es ja möglich gewesen, den auszuwerten.
Ja, wir haben die auch noch. Wie gesagt, es wäre auch noch möglich, aber es kam niemand mehr. Wir haben gesagt, Sie können kommen und ja.
Ach so, wir sind nicht ganz alleine im Raum. Hier sind noch 2 Hunde. Die haben sich gerade ein bisschen bewegt. Ja, das rumpelt hier.
Ich hoffe, er legt sich jetzt dahin.
Für mich war das heute der erste Podcast mit 3 Gesprächspartnern, also mit voller Besetzung. Und
okay, er setzt sich nicht hin.
Zu den 3 Gesprächspartnern sind noch 2 Hunde dazugekommen, also wirklich ein ganz ungewöhnliches Setting. Jetzt sind wir ein bisschen raus, aber wir überlegen mal eben, wo waren wir gerade. Also die Rekrutierung hat gut funktioniert. Das Problem ist, die Hunde sind an einen Stuhl angebunden und bewegen sich und bewegen den Stuhl dann natürlich mit. Aber sie sind eigentlich ganz, ganz lieb.
So, da bin ich wieder.
Ja. So, dann sind also jetzt Daten angefallen. Sie haben also einerseits den Fragebogen und dann haben Sie aber Frau Ritzka hinter der Tür gesessen und das Klopfen aufgenommen.
Nee, Frau Ritter hat hinter der Tür gesessen.
Ach, Frau Ritter war die Aufnahmenehmerin. Genau. Wie sah das praktisch aus? Haben Sie da ein Mikrofon an die Klinke gehalten oder wie ging das?
Da hatte ich meinen Laptop auf etwa an einen halben Meter Abstand auf dem Stuhl hinter der Tür stehen und habe Bescheid bekommen von den beiden anderen, die draußen saßen, jedes Mal, wenn eine Versuchsperson kam. Und ich habe sie auch ungefähr an den Schritten gehört, meistens zumindest. Und habe dann auf den Aufnahmeknopf am Laptop gedrückt. Gleichzeitig habe ich dann so ein vorgefertigtes Stück mit Papier gehabt, wo ich schnell alles ankreuzen konnte, zum Beispiel Lautstärke oder Klinke gedrückt, ja, nein, wie oft geklopft, wie oft wiederholt. Genau.
Sie sagten vorhin, dass Sie das Klinkedrücken auch nochmal irgendwie ausgemessen haben. War da noch so irgendwie so ein Federmechanismus, so eine Waage oder irgendwas dran, mit welcher Kraft da gearbeitet wurde?
Nein. Also wir haben nur aufgeschrieben, ob die Klinke gedrückt wurde. Mhm. Und, also es gab eine Versuchsperson, die hat nur die Klinke gedrückt und dann ist das ja auch natürlich ein Zeichen dafür, dass die sehr energisch war und sehr, sehr schnell rein wollte.
Die das Klopfen also unterlassen. Die hat nur die Klinke. Mhm. Ja, so, dann haben wir jetzt die Daten gesammelt. Die Versuchspersonen sind, aufgeklärt worden, sind dann von dannen gezogen. Haben Sie mit denen noch irgendwie weiter hinterher zu tun gehabt?
Nee.
Nö, die sind jetzt dann wieder, also unabhängig von dem Experiment geworden.
Ja, genau. Wir haben denen noch angeboten, dass sie natürlich über die Ergebnisse sich informieren können, wenn sie Interesse haben. Aber da ist bis jetzt noch nichts gekommen.
Die waren zufällig ausgewählt und dann haben sie jetzt irgendwie, die Menge an Probanden wurde 10-mal dahin geschickt. Wie war das denn mit dem Geschlechterverhältnis? Haben sie darauf geachtet, irgendwie Männer, Frauen, also Studenten, höheren Semesters, jüngere Studenten oder was wurde da noch irgendwie ausgewählt?
Nee, das war auch alles zufallsmäßig und es hat sich dann leider nachher ergeben, dass wir viel mehr Männer hatten als Frauen. Ich glaube, das lag einfach daran, dass die Männer einfach mehr dazu bereit waren, das eben kurz zu machen. Die Frauen haben nicht so viel Zeit gehabt, die haben dann öfter gesagt, nee, ich kann nicht und
kann nicht.
Lässt sich auch untersuchen, vielleicht, woran das liegt. Aber vom Alter hatten wir auch eine relativ hohe Spannweite, also wir hatten glaube ich, die älteste Versuchsperson war um die 67, glaube ich, die jüngste um die 20. Also das war relativ ausgeglichen. Wir haben jetzt nicht nur Studenten Anfang 20 genommen, sondern auch ältere Menschen.
Mhm. Die dann auch da, die sie da gefunden haben.
Ja,
dann
genau.
Auch. Oh, prima. Ja, jetzt haben Sie also Daten gesammelt. Und war denn vorher schon klar, wie Sie mit den Daten arbeiten? Oder haben Sie sich das dann erst überlegt in dem Moment, wo die Daten da waren? Sie wollten ja jetzt irgendwie was wissen. Also, und dann hat man ja die Möglichkeit, haben Sie wahrscheinlich in der Statistik dann gelernt, wie man mit den Daten umgeht, aber welchen Test man da irgendwie draufsetzt oder so, haben Sie sich das dann überlegt oder war das vorher klar?
Das war eigentlich vorher schon klar, ne? Ich glaube.
Na, man hat halt diese bestimmten Tests, die man öfters anwendet und über die man bestimmte Ergebnisse herauskriegen kann und die versucht man dann halt eben anzuwenden.
Dann sagen wir mal, welche waren das denn?
Ich glaube, den T-Test haben wir zum Beispiel benutzt. Und es gibt ja immer unterschiedliche, es ist ja immer eine Frage, gibt es zwei Variablen, gibt es mehr Variablen? Für zwei Variablen hatten wir jetzt zum Beispiel den T-Test angewandt. Ist ja, da haben wir, glaube ich, bei mehreren Sachen geguckt, was kann man korrelieren, wo findet sich ein signifikantes Ergebnis. Leider hat sich kein signifikantes Ergebnis gefunden, wie man bei uns im Ergebnisteil erkennen kann. Also wir haben ja festgestellt, dass bei den Professoren eher öfter geklopft wurde. Das war entgegen unserer Erwartung. Wir dachten ja, bei Professoren ist man vielleicht schüchterner, zurückhaltender. Leider war das Ergebnis nicht signifikant. Aber wir haben dann, glaube ich, auch noch die Lautstärke und die Anzahl der Klopfer korreliert. Haben da ein bisschen so durcheinander gemixt und gefunden, geguckt, wo finden sich interessante Ergebnisse. Dann haben wir auch noch festgestellt, dass wir, also wir haben einige Personen nach ihrem Studiengang gefragt, dass beispielsweise die Mediziner alle zweimal klopfen oder dass die PPÖler dreimal klopfen. Das fanden wir dann auch ganz interessant. Das haben wir dann versucht, mit Diagrammen möglichst anschaulich darzustellen.
Ja, wir müssen gar nicht so sehr theoretisch darüber sprechen, weil die Frau Ritter hat uns ja Tonaufzeichnungen mitgebracht. Können wir mal so ein paar Exemplare vielleicht hören? Dann können wir das ein bisschen besprechen.
Ja, einen Moment. Ist einer? Also yes. Da hat man natürlich deutlich gehört, der war total genervt, hat auch sehr energisch geklopft, zweimal, recht kurz. Ich glaube, der nächste Klopfer, der ist nicht ganz so energisch. Genau, der ist dann eher vorsichtiger, dreimal, weiß nicht so ganz, was hinter der Tür wartet.
Wissen Sie jetzt, ob das jemand war, der den Professor erwartet hat oder den Studierenden?
Nein.
Wissen Sie nicht, wie der eingestellt war?
Nein.
Mhm.
Nein. Das durfte ich auch gar nicht wissen, weil ich sonst vielleicht anders bewertet hätte. Weil ich ja auf einem Papier eintragen musste, wie laut, wie oft. Gut, da kann man nicht sehr viel variieren, aber vor allem bei der Lautstärke hätte mein Wissen, ob es ein Professor oder ein Student ist, darauf einwirken können.
Aha, Sie, die quasi die Daten generiert haben, also durch die Aufzeichnung oder auch durch Ihre Bewertung auf dem Fragebogen oder auf dieser Checkliste, Sie waren gar nicht darüber informiert, ob es sich um den, also wie der Proband sozusagen voreingestellt gewesen ist.
Genau, ich wusste nur, dass er kommt.
Mhm. Also Sie haben sowas wie eine Blindstudie gemacht. Also der Experimentator selber war verblindet, der wusste nicht darüber. Wohin gehen die anderen beiden? Ja.
Die guckt so. Ja.
Der Hund ist sehr aufmerksam und schaut uns genau zu, was hier passiert. Sehr schön. So, jetzt haben Sie gerade gesagt, die PPÖler haben alle dreimal geklopft, die Medis alle zweimal.
Ja.
Ist das jetzt ein Zufall?
Ja,
das ist da irgendein Erklärungsmodell?
Galt es rauszufinden. Wir haben leider auch keine Signifikanz herausgefunden. War jetzt auch schwieriger, weil wir leider auf die Idee zu notieren, welche Studienfächer die belegen, erst später gekommen sind. Und deshalb haben wir das nur von ein paar Versuchspersonen. Nur es ist uns halt aufgefallen, dass es wirklich bei allen so war. Ja, wir haben dann natürlich versucht, Vermutungen darüber anzustellen. Zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaftler haben alle viermal geklopft. Und die gelten ja, sage ich mal, als ein bisschen selbstbewusster oder, sage ich jetzt mal, so energischer, kann man schwer beschreiben, dass die dann viermal und auch, glaube ich, tendenziell etwas lauter geklopft haben. Und die PPÖler haben eher so, sag ich mal, einen ruhigeren Ruf. Die haben dann nur dreimal geklopft, aber es sind halt alles Vermutungen, die wir angestellt haben. Leider auch nichts Signifikantes dabei, aber trotzdem fanden wir es eigentlich ganz ganz interessant, das so grafisch dann auch darzustellen.
Mhm. Ja klar, ich meine, es ist ja etwas, was zumindest mal auffällt, dass man da quasi, je nachdem, welchen Studiengang da jemand belegt, die Klopfhäufigkeit dann dabei heraushören kann. Die Hauptfrage war aber ja, unterscheidet sich das danach, ob jemand denkt, er geht zu einem Professor oder geht zu einem Studierenden? Und da haben Sie gerade schon gesagt, haben Sie ursprünglich die Vermutung gehabt, da wird sich was zugunsten des Professors, also man wäre bei Professoren zurückhaltender, das war die Vermutung.
Genau.
Und es ist aber genau das Gegenteil rausgekommen?
Ja, genau umgekehrt. Also es wurde bei Professoren tendenziell häufiger und auch lauter geklopft.
Bei Studenten meinst du?
Ja, genau, ja. Bei Studenten, Entschuldigung. und ja, das haben wir dann bei Studenten.
Bei Studenten wurde häufiger geklopft, glaube ich, ne?
Ja, wir haben das ja.
Ach nee, bei Professoren, ach, Entschuldigung, jetzt habe ich das
bei Professoren, ja.
Genau, bei Professoren.
Ja, und dann haben wir halt das versucht, anders zu erklären. Vorher dachten wir, dann ist man vielleicht schüchterner bei den Professoren und klopft leiser. Und jetzt, wo halt lauter geklopft wurde, haben wir dann gedacht, vielleicht ist es, dass man, wenn man bei einem Professor anklopft, irgendwie mehr selbstbewusster auftreten möchte und sich mehr Gedanken darüber macht, wie stelle ich mich selber dar? Möchte ich vielleicht selbstbewusster wirken? Oder vielleicht auch, dass man denkt, dass die Auswertung bei einem Professor dann halt professioneller ist und dann motivierter ist, sich da seine Auswertung abzuholen. Und bei einem Student vielleicht denkt, ja, okay, dann höre ich mir mal an, was der redet und deshalb so ein bisschen lasch klopft. Das wären so Erklärungsversuche von uns gewesen.
Mhm. Das haben Sie jetzt also dann erstmal dargestellt. Sie sagten leider keine Signifikanz. Also Sie haben diverse Korrelationen auch berechnet, wenn ich das sehe. Was haben Sie da korreliert miteinander? Korrelation zwischen Klopflautstärke und Anzahl der Klopfer, habe ich hier gesehen.
Genau.
Hatten Sie da auch eine hypothesengeleitete Untersuchung oder einfach mal das, was da war, so einfach mal so geguckt, wo könnte denn irgendwo ein Zusammenhang existieren? Ich habe hier eine Messreihe und da einen und guck mal einfach. Also früher ist das so Statistics All. Wir machen mal alles und gucken mal, ob irgendwas rausfällt.
Ja, also ich glaube, wir hatten erst, wir hatten das auch ursprünglich zuerst getestet und dann kam eben nichts Signifikantes raus und dann haben wir eben alles nochmal getestet, kam aber auch nirgendwo was Signifikantes raus und deswegen haben wir die interessantesten Sachen da aufgelistet.
Ja gut, die Signifikanz zu haben ist natürlich immer für des Forschers Ziel, ja. Wobei, wenn man nichts rauskommt, ist ja auch nicht, deswegen ist das Experiment ja jetzt nicht uninteressant.
Nee.
Ja, also genau. Sie haben ja sogar eine Überraschung, dass Sie sagen, entgegen unserer Erwartungen hat sich dieses und jenes ergeben. Also das ist ja schon auch ein Ergebnis, was zu beschreiben ist. Und was Sie ja auch gemacht haben, Sie haben es dann hinterher in diesem Plakat jedenfalls in die vierte Kategorie, die Diskussion, haben sich ja dann, glaube ich, mit aufgenommen. Dieses Bild hier ist so schlecht, dass man es kaum lesen kann. Ganz unten steht, zu viel Verhaltensspielraum für Probanden als ein möglicher Diskussionspunkt. Was meinen Sie denn damit?
Wir hatten öfters, dass die Probanden die Tür nicht gefunden haben und dann an anderen Türen geklopft haben, wo tatsächlich Leute hinter saßen und dann total verwundert waren. Und diese Leute haben, das waren unsere Dozenten, die dann in den Büros saßen und über das Experiment Bescheid wussten. Und die haben dann auch versucht, die dazu zu bewegen, ja, klopfen Sie doch mal nochmal oder an dieser anderen Tür. Aber dadurch ist das Ergebnis natürlich verfälscht. Und würden wir halt bei einem nächsten Experiment versuchen, anders zu machen, dass die genau diese Tür sehen und dass man vielleicht sogar drauf zeigen kann, dass es keine Alternativen gibt. Vielleicht sogar eine ganz andere Cover-Story, wo man sich sicher sein kann, dass die auch an diese Tür klopfen.
Nachdem Sie das alles erforscht oder dokumentiert haben oder ausgerechnet haben, haben Sie sich dann hingesetzt und dieses Poster gemacht. Wie ist das denn zustande gekommen? Ist das einfach PowerPoint ganz klein oder wie haben Sie das gemacht? Rein praktisch. Also das hängt ja da in Größe A1, glaube ich. Ganz groß, so das Übliche. Wer war da, steckt dahinter als Grafikerin?
Wir hatten da eine Vorlage. Mhm. Also ich glaube, das war PowerPoint und hatten wir so eine ungefähre Vorlage, dass wir wissen, in welcher Größenordnung das ist. Und dann haben wir halt unsere Ergebnisse da eingetragen, das so modifiziert, dass das für unsere Studie halt gepasst hat. Und so hatten wir dann auch einen ungefähren Raum, den wir ausnutzen konnten und wussten, wie wir das ungefähr größentechnisch aufteilen.
Die Plakate sehen aber schon auch unterschiedlich aus. Die einen sind zweispaltig, ihres ist einspaltig, jedenfalls hier oben. Also die Vorlage war schon da, aber nicht jetzt so einschränkend, dass alle irgendwie uniform sind.
Nein, so nicht. Das konnte man durchaus variabel handhaben, wie es gerade am besten für die Studie passt.
Mhm. Und diese Strukturierung, dass Sie sagen, wir machen oben erstmal Hintergrund und Fragestellung, dann beschreiben wir die Methoden, dann beschreiben wir die Ergebnisse und dann kommt es zu einer Diskussion. Wie kommt diese Gliederung zustande?
Das ist die allgemeine Vorgabe von Posterpräsentationen. Also da muss man immer erst erklären, wie man darauf gekommen ist, andere Studien erwähnen, die Ähnliches getestet haben und dann auf die Methoden eingehen, die Ergebnisse und nachher wird dann natürlich diskutiert, besonders hier in Witten.
Haben Sie das Ihren Kommilitonen dann vorgestellt auch?
Ja.
Ja, und viel diskutiert darüber?
Ja, wir haben unsere Diskussionspunkte reingeworfen. Es kam dann nicht zu einer Diskussion, das war jetzt aber dann auch nicht nötig.
Was sagte denn letztendlich der Herr Weger dazu am Ende?
Ja, Herr Weger ist begeistert. Genauso wie wir, glaube ich. Ihm hat es auch viel Spaß gemacht und uns natürlich auch. War eine gute Zusammenarbeit. Also Def war auch ein bisschen enttäuscht. Er hatte eigentlich vorgehabt, vielleicht das sogar zu veröffentlichen, eine Publikation zu schreiben. Ja, das ging dann leider nicht, weil ja nichts Signifikantes rausgekommen ist, aber ist, naja.
Also das muss schon signifikant sein, dass man es veröffentlichen kann.
Ja.
Mhm. Naja. Da tue ich mich mal so ein bisschen schwer, also dass es unbedingt eine Signifikanz haben muss, da ob das jetzt wirklich das Kriterium ist, um irgendwas zu beschreiben. Denn es ist ja so schon mal ein spannender Ansatz, dass man sagt, ja komm, wir bauen das mal auf mit den Möglichkeiten, die man hier so hat und gucken mal, was da so bei herauskommt und was da eben, also wir haben eine gewisse Erwartung aus unserer Alltagserfahrung heraus, die haben Sie ja auch eingebracht sozusagen und da ist was Neues entstanden, so ein Aha und guck mal, ach, es ist ja doch ganz anders Effekt, zumindest mal in diesem speziellen Fall, ohne dass man sagen kann, das ist jetzt repräsentativ und das funktioniert überall so. Was ja wahrscheinlich so der Gedanke ist, wenn man psychologische Experimente macht, die Übertragbarkeit. Was hat man Ihnen denn dazu schon beigebracht? Ja, okay, zweites Semester. Ich will es auch nicht übertreiben. Sie haben ja noch ein bisschen was vor sich.
Ja. Also ich verstehe, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Ja, wir haben ja das mit Reliabilität und Validität.
Ne? Ach so, die Gütekriterien.
Ja, zum Beispiel, sind ja, finde ich jetzt, könnte man erwähnen, sind ja wichtig für eine Studie. Die Übertragbarkeit, dazu gehört ja so Reliabilität und Validität.
Mhm.
Ne?
Naja, ich denke, es geht ja auch immer so ein bisschen darum zu gucken, wie funktionieren Menschen so generell. Also man will ja vielleicht die Ergebnisse einer einzelnen Studie dann auf eine ganze Population übertragen.
Ja.
Und deswegen, wenn man jetzt sagt, also würde ein anderer Mensch das gleiche Experiment nochmal machen, würde er dann, wenn es ein signifikanter Effekt wäre, müsste er dann auf das gleiche Ergebnis eigentlich kommen.
Genau.
Bei Ihnen kann man das jetzt nicht vermuten. Das könnte trotzdem passieren, aber rein von der Methodik her gibt es das jetzt vielleicht nicht her, weil das kein überzufälliger Effekt war. Also Sie können das alles gut durch den Zufall erklären und ein anderer Experimentator oder eine andere Gruppe, die das macht, könnte das genauso durch den Zufall erklären, ein anderes Ergebnis dann halt.
Na, deswegen ist es objektiv, ne? Das sind ja die Gütekriterien.
Genau.
Objektivität, Validität und Reliabilität. Haben wir versucht einzuhalten. Ich glaube, es ist auch ganz gut gelungen.
Hat Sie das denn jetzt motiviert, in psychologischer Forschung sozusagen weiterzumachen? Hat Ihnen das einen Einblick gegeben, den Sie vorher so noch nicht gehabt haben? Oder würden Sie sagen, ja, das ist im Grunde so habe ich mir auch vorgestellt, da habe ich jetzt nicht Wesentliches Neues in der Methodik kennengelernt? Wie ist denn so Ihr Fazit darüber?
Also ich finde Experimente klasse. Ich wünsche mir, dass das noch ganz ganz viele kommen und auch für den nächsten Studiengang. Und das fand ich auch ganz toll, dass das schon im ersten Semester sofort mit dem Stimmexperiment gemacht wurde. Und dann hatten wir noch ein weiteres Experiment im ersten Semester. Schon wieder vergessen. Irgendwie genau, ob mit Lernen und Essen irgendwie ein
Vergleich. In der Cafeteria, genau.
Ob das die Geselligkeit fördert.
Was von beiden.
Genau, ob Lernen oder Essen die Geselligkeit fördert, und das haben wir dann auch getestet in einer Cafeteria. Ja, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall finde ich das toll. Und egal, ob jetzt was Signifikantes rauskommt oder nicht, man lernt immer was dazu und man wird sicherer. Man weiß, mit diesen SPSS-Programmen umzugehen, mit diesen Statistikprogrammen auf dem Computer. Und ja, man weiß, wie man solche Präsentationen aufbaut, wie man die hält, worauf es ankommt. Das finde ich super.
Also,
ist doch, glaube ich, hier nur in Witten so. Also ich denke nicht, dass an normalen staatlichen Unis im ersten Semester direkt solche Studien angeboten werden. Dann auch noch in so kleinen Gruppen, wo man wirklich viel lernen kann und ganz nah auch am Professor ist.
Das kann ich zurzeit nicht einschätzen, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Aber ich bin eben auch verwundert, dass Sie im zweiten Semester schon im Prinzip so ein komplettes Forschungsvorhaben, wenn auch eben miniaturisiert, aber komplett mit Operationalisierung. Also wie kriege ich denn überhaupt diese Idee, die ich da habe, so umgesetzt, dass ich da Daten habe, die ich auch auswerten kann? Und wie kann ich das durchführen? Wo kriege ich Probanden her? Wie kriege ich die motiviert, was zu tun? Muss ich denen vielleicht irgendwie eine Coverstory geben? Also darf ich gar nicht die eigentliche Geschichte erzählen, sondern ich muss irgendetwas anderes erfinden? Wie gehe ich aber dann mit der Enttäuschung um? Oder es ist ja auch eine ethische Frage. Ich meine, das ist ja jetzt vielleicht in diesem Fall was relativ Harmloses, aber bei größeren Experimenten, da gab es doch mal diese Milgram-Experimente, Menschen gesagt wurden, sie sind der Experimentator und mussten anderen Menschen durch Elektroschocks Strafen zufügen. Aber eigentlich war ja der Experimentator die Versuchsperson, weil alles nur inszeniert gewesen ist und die Schmerzensschreie vom Tonband kamen und so weiter. Wer sich da wiederfindet als jemand, der mehr oder weniger tödliche Stromstöße vergeben hat, das kann ja auch einen Knacks in der Seele machen. Also da muss man ja vielleicht auch sehr, sehr vorsichtig sein mit
sowas. Ja, sowas würde natürlich heutzutage von der Ethikkommission nicht mehr bewilligt werden. Aber unseres hielt sich eben noch in Grenzen, und vor allen Dingen auch hier in der Uni war das ja nur ganz klein, und deswegen brauchten wir da keine Ethikkommission.
Haben Sie denn diese Gedanken, ist das ethisch vertretbar, kurz bevor Sie es durchgeführt haben? Was heißt, Sie nicken sofort, ja? Das
ja.
ist tatsächlich, ach ja?
Ja, wir haben uns darüber Gedanken gemacht.
Aha.
In der Gruppe, natürlich.
Das finde ich ja beachtlich. Dann haben Sie ja wirklich das gesamte, also jedenfalls das, was mir so vorschwebt, an allen Fragestellungen berücksichtigt. Ja, echt Hut ab, toll. Ja, aber vielleicht von Ihnen auch eine, so ein Fazit. Also was nehmen Sie davon mit, von dem Experiment?
Also ich muss auch mich da der Frühgründer anschließen. Ich fand es wirklich spannend, auch diese ganze Überarbeitung, wie sich der Prozess entwickelt hat, vom ersten bis zum letzten Treffen mit unserem Professor, wie sich das Ganze gestaltet hat. Das war wirklich interessant, mal so alles mitzumachen. Und dann auch zu sehen, es kommen vielleicht mal ganz andere Dinge raus, als wir in unseren Hypothesen annehmen. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich das erklären? Dann auch einfach mal darüber nachzudenken, was sind die Gründe? Und auch diese ganzen Sachen, die man einbeziehen muss, die Fehlerwahrscheinlichkeiten und Variablen, die es noch vielleicht extern beeinflussen konnten. Was haben wir auch falsch gemacht mitzukriegen? Das ist ja auch immer wichtig fürs Lernen. Je mehr man im Grunde denkt, was man besser machen kann, desto mehr lernt man daraus. Und ich finde, da konnten wir, wir hatten definitiv ein paar Dinge, die wir in einer anderen Studie anders machen würden.
Zum Beispiel das mit den Türen.
Das mit den Türen. Ja. Einfach der Handlungsspielraum der Person. Und ich finde, da kann man viel mitnehmen. Also mir hat es auch definitiv Spaß gemacht.
Klasse. Ja. Und für Sie, Frau Ritter, ich kann mir diesen Namen einfach nicht mehr. Es tut mir so unendlich leid.
Das ist so unfreundlich,
aber ich bin, mein Geist macht das nicht mehr mit.
Meiner auch nicht. was habe ich daraus mitgenommen? Ich kann mich im Grunde genommen auch nur anschließen. Ich fand die Durchführung sehr lustig. Man muss ja irgendwie als Psychologiestudent auch gewisse Stereotypen erfüllen oder, nein, muss man nicht, aber es ist einfach lustig mitzuerleben, wie solche psychologischen Experimente durchgeführt werden und die Ergebnisse, obwohl sie nicht signifikant sind, sind ja doch spannend auch.
Welches Stereotyp haben Sie denn bedient?
Es gibt auch ganz viele von Psychologiestudierenden.
Dass man sich verrückte Sachen ausdenkt vielleicht, dass man eben solche Cover-Stories hat und die Leute so ein ganz klein bisschen hinters Licht führt und ich weiß nicht, ist halt so in den Köpfen, denke ich, der Leute, ach, die Psychos, die haben sich hier sowas ausgedacht und so.
Ja?
Ja, also habe ich schon ein paar Mal gehört.
Traue ihnen nicht.
Genau, ach, die Psychos schon wieder. Ja.
Ja, was ich ja mitnehme ist, das Essen in der Cafeteria wird jetzt in Zukunft immer gefährlicher, also wenn sich was anderes passiert.
Ja, entweder wird man beobachtet oder zu Persönlichkeitsfragebögen.
Mhm. Ja, wenn jemand kommt und sagt, kannst du mal Kleingeld wechseln oder so, dann ist das möglicherweise ja ein psychologisches Experiment, an dem ich gerade teilnehme, ohne es zu wissen.
Ja, eventuell.
Ja, also ich entnehme daraus, das Ganze hat Ihnen erstmal Spaß gemacht und Sie finden da auch etwas also Lehrreiches dran. Wissen Sie denn, wie die anderen Kolleginnen und Kollegen mit den anderen lustigen Plakaten, mit dem Kaugummi-Experiment zum Beispiel und was war das noch? Das muss ich mal gucken, waren ja runtergefallen hier. Das Kaugummi-Experiment oder dieses Einschätzen von Wahrscheinlichkeitswörtern, die Studie zur Einschätzung von Wahrscheinlichkeitswörtern, ja, genau richtig. Was da so bei herausgekommen ist, haben die ihre Hypothesen erfüllt bekommen, gesehen, haben die signifikante Effekte gefunden oder ist das ähnlich?
Ich meine mich zu erinnern, dass es wenig signifikante Ergebnisse gab, bis gar keine. Also ich kann mich jetzt an keins erinnern. Fällt mir jetzt nicht ein. Also es war auf jeden Fall, wurden deren Hypothesen auch nicht bestätigt, im großen Teil.
Und die Plakate, die Poster, die hängen jetzt noch eine ganze Weile vorne im Eingangsbereich. Mhm. Wissen Sie, wie lange?
Uns wurde gesagt, etwa 2 Wochen.
Das dürfte aber jetzt schon
rüber
sein. Ja. Ist ja heute Morgen noch jemanden sehr interessiert da vorstellen und das lesen. Also das wird tatsächlich auch wahrgenommen.
Das ist schön. Das freut uns.
Gut, ich glaube, dann haben wir es durch. Sind wir durch? Die Fifis werden ja auch ein bisschen unruhig, obwohl sie die ja doch ganz brav beschäftigen. Ja, dann sage ich, Falls Sie jetzt nicht noch irgendwie etwas ergänzen möchten, die Gelegenheit ist ja sozusagen, man hört Ihnen zu, vielleicht hört auch mal ein Dozent zu. Ja. Was Ihnen gerade auf der Seele liegt, was Sie gerne anders hätten.
Hätten wir gerne anders. Wir sind zufrieden, oder?
Ja.
Ja.
Super.
Mehr davon.
Mehr davon. Mehr Praxis, noch mehr Praxis.
Genau.
Ja. Wenn das der Wunsch ist, ich glaube, das wird sicherlich gerne erfüllt. Frau Ritter, Frau Ritzka, Frau Gründer, ganz herzlichen Dank. Erstens für dieses schöne Plakat, was Sie da gemacht haben, für die Idee, für die Durchführung und auch, dass Sie jetzt so schön und ausführlich darüber berichtet haben, also dass das jetzt für alle auch nachvollziehbar ist, was Sie da eigentlich gemacht haben und dass Sie so, ja, dass Sie gezeigt haben, dass Psychologie einfach sehr anfassbar ist, machbar, praktisch umsetzbar. Also man kann das in die Theorie treiben, aber man kann das auch ganz bodenständig praktisch machen. Das haben Sie ja schön vorgemacht. Also ganz herzlichen Dank, willkommen.
Und vielen Dank für die Einladung.
Viel Spaß bei weiteren Experimenten und vielleicht sehen wir uns ja dann und hören uns nochmal wieder, dann können Sie weiteres berichten.
Ja, danke schön. Ja,
danke.
Und wir bedanken uns auch bei den Zuhörern, für die Geduld, fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.